das wird jetzt vielleicht viele Hörerinnen und Hörer schockieren, aber dass man der KI auch eine gewisse Kompetenz gibt, Gesundheitsentscheidungen für mich zu treffen. Das sind ja auch ein gewisser Teil, manchmal ist ein Land von Bedenkenträgern, oder? Wo, wenn du sagst, hey, ich habe die Idee, siehst du oder hörst du mal 10 Gründe, wieso es eher nicht geht. Und dann natürlich die Leute immer Angst, aber wenn das jetzt eine Technologie kann machen kann, dann braucht es mich ja nicht mehr. Aber fast immer war eigentlich die Konsequenz gewesen, es braucht eigentlich noch viel mehr Leute, die halt jetzt leicht andere Sachen machen. Bitte hört nicht allzu viel auf die älteren Leute, die immer nur das Negative sehen.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge der Marcel Salaté. Ich habe Marcel Salaté am Fernsehen kennengelernt, zu Covid-Zeiten, dort, wo er nämlich als Epidemiologe dem Bundesrat und der Bevölkerung geholfen hat, Covid zu verstehen. Er ist aber auch Informatiker und einer der wichtigsten Stimmen im Diskurs um KI. An der ETH in Lausanne, an der EPFL, ist er Leiter des AI-Zentrums und er hat vor kurzem ein Buch herausgegeben mit dem Titel «Kompass künstliche Intelligenz». Ein Reiseführer durch die Welt in verrückten Zeiten. Und die Zeiten sind tatsächlich verrückt. Wir sind in der Transformationsphase und wir wissen auch nicht so genau, wo das durchgeht. Der Marcel Salaté als Experte, als Wissenschaftler, ist zuversichtlich. Macht ein bisschen Mut. Wir reden darüber, warum technologische Revolutionen uns immer zuerst verunsichern, aber warum es eben auch viel mehr Chancen gibt als Gefahren, die da auf uns zukommen. Und wie er seine Kinder zieht in Zeiten, wo wir ohne Handy gar nicht mehr können. Um erfrischende Zuversicht und ganz viel Fortschritt geht es jetzt in dem Gespräch mit dem Marcel Salaté. Ganz herzlich willkommen, Marcel Salaté. Direkt aus Lausanne gekommen, aus Genf. Heute hast du einen Genfer Tag gehabt.
Genau, heute ist mein Genfer Tag.
Was bedeutet ein Genfer Tag für dich?
Ein Genfer Tag ist, wo ich in Genf bin. Also ich bin eigentlich an der EPFL in Lausanne, aber die EPFL hat auch in Genf Büros und ich habe noch diverse Projekte in Genf und mache so sicher, dass ich immer einen Tag in Genf bin.
Heute ein grosser Interviewtag. Also wir nehmen da den Podcast auf, dann bist du noch fürs Radio da und nachher geht fürs Fernsehen.
Genau, es lohnt sich.
Es lohnt sich. Aber ich nehme an, es hat auch schon eine Zeit gegeben in deinem Leben, wo das schon fast der Standard war, dass du nonstop irgendwie hast müssen und dürfen erzählen, was gerade Sache ist.
Genau. Gut, damals war es natürlich ein bisschen weniger Reisen gewesen, weil ja damals noch sehr viel über Online-Kanäle gelaufen ist. Mhm. Aber tatsächlich, es ist nicht das erste Mal.
Also es ist ja so lustig, du bist ja der in den stürmischen Zeiten erklärt, oder? Also als Epidemiologe während der Pandemie hast du erklärt, was gerade abgeht. Und jetzt erklärst du gerade, was abgeht, auch in einer stürmischen Zeit, rund um die künstliche Intelligenz.
Genau.
Ist das so ein bisschen eine Berufung von dir, dass du versuchst, die Leute ein bisschen zu beruhigen?
Ja, wahrscheinlich schon. Gut, zu beruhigen. Also ich meine, die Leute waren ja eher beunruhigt bei der Pandemie und man hat dann oft gescherzt, auch manchmal in der Fernsehstudio, die gesagt haben, ich hoffe, dass ich sie nicht mehr sehe. Also natürlich mit Spass, ja, nicht wegen persönlicher, aber ja, man hofft, der bringt jetzt schlechte Neuigkeiten. Mhm. Aber nein, ich meine, es ist nicht eine Berufung, es ist einfach. Also in die Corona-Geschichte mit den ganzen Erklärungen bin ich eigentlich völlig per Zufall reingerutscht. Können wir vielleicht nachher noch kurz darüber reden. Mhm. Aber dann irgendwann mal bin ich halt drin gewesen und ich habe gesagt, gut, ich meine, ich bin auf dem ausgebildet, irgendwo ist es auch eine Verantwortung. Und ich will übernehmen, zumindest am Anfang, denn mit der Zeit ist sehr viel auch politisch geworden. Und jetzt habe ich mir einfach gesagt, gut, es gibt so viel. Ich meine, es gibt ja effektiv, kannst du viele Informationen zu KI holen. Jetzt ist das Problem wie ein anderes. Es hat fast wie zu viel Informationen und man weiß nicht so richtig, was glauben. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, ich könnte etwas beitragen, weil es ist effektiv eine Thematik, die mich eigentlich schon viel länger beschäftigt oder ähnlich lang als wie Viren. Und ich bin auch auf Vorträgen einfach immer wieder darauf angesprochen worden, dass die Leute das sehr verständlich finden, wenn ich das mache. Und deshalb am Schluss habe ich gefunden, okay, jetzt mache ich das Buch.
Mm. Du sagst ja, wir leben in einer chaotischen, aber eben sehr chancenreichen chancenreiche Transformationsphase. Es ist die wichtigste Erfindung der Menschheit.
Bis jetzt.
Bis jetzt. Die wichtigste Erfindung der Menschheit.
Genau. Ich glaube, das kann man auch gut, das kann man auch wirklich gut argumentieren. Ich meine, wird sich natürlich zeigen. Und eben, wie gesagt, bis jetzt, weil man weiß nicht, was nachher kommt. Aber ich glaube schon, wenn man ein bisschen die Geschichte der Menschheit aufzeichnet und die ganzen technologischen Erfindungen, die uns wieder einen Schritt weitergebracht haben, dann gibt es schon gewisse Elemente, wo man einfach sagen kann, okay, da ist wirklich etwas Wichtiges passiert, etwas Wichtiges passiert, etwas Wichtiges passiert. Also ganz früher sind das so einfache, in Anführungszeichen, Geschichten gewesen, wie die Erfindung von der Schrift.
Ja.
Oder irgendwann mal natürlich auch der Buchdruck. Und dann ist, ich glaube, heute die Referenz, die man macht, ist vor allem zu der industriellen Revolution, wo man quasi der Maschine beigebracht hat, Muskelkraft zu haben. Und das hat natürlich sehr viel geändert. Und jetzt sind wir effektiv an dem Zeitpunkt, wo man eben der Maschine effektiv können beibringen können, gewisse mentale oder kognitive oder geistige, wie man das auch immer will nennen, aber eine gewisse Intelligenzkraft zu haben. Und ich meine, wenn wir überlegen, wieso das wir im Moment die sind auf dem Planet, wo das Zepter in der Hand haben, dann ist es ja nicht wegen unserer wahnsinnigen Kraft, sondern eben wegen unserer Intelligenz. Also man kann schon eigentlich davon ausgehen, dass Intelligenz wichtiger wird als Kraft. Und deshalb ist, glaube ich, die kognitive Revolution auch viel wichtiger als die industrielle Revolution. Und die ist ja schon sehr wichtig gewesen.
Also wir sind, wenn ich dich richtig verstehe, noch nie so intelligent gewesen wie jetzt. Und
kollektiv, ja.
Kollektiv. Ja, genau.
Das ist im gut. Einzelnen nicht unbedingt, aber kollektiv.
Und gleichzeitig macht ja das so wahnsinnig Angst, dass jetzt etwas kommt, das intelligenter wirkt, als genau. Wir selber sind.
Also gibt es eine Angst vor Kontrollverlust vor allem.
Richtig, ja.
Das ist nicht mehr verständlich. Die Angst ist auch nicht neu. Also die Kontrollverlustangst ist ja übrigens auch schon natürlich immer ein Thema gewesen bei der maschinellen Revolution vor ein paar hundert Jahren und dann natürlich auch wieder bei der PC-Revolution. Also das ist eigentlich nichts Neues. Was jetzt neu ist, ist, dass das jetzt halt wirklich sehr greifbar wird, weil man jetzt plötzlich mit diesen Tools so direkt kann interagieren auf einer sprachlichen Ebene. Mhm. Und das ist natürlich bis jetzt völlig uns Menschen, also nur wir Menschen haben das können. Und jetzt können das die Maschinen. Maschinen können jetzt plötzlich reden, hören, schreiben. Und das sind halt da schon Entwicklungen, wo die Leute sehr beeindrucken.
Hören und eins zu eins das machen, was ich will. Das
zu einem gewissen Grad.
Zu einem gewissen Punkt, ja. Wir tauchen sicher noch ein bisschen genauer ein in dem Gespräch. Aber vielleicht die Frage noch, wenn du sagst, es ist die wichtigste Erfindung von uns Menschen bis jetzt. Ich habe mal jemanden gehört sagen, es ist das Feuer 2.0. Die künstliche Intelligenz ist das Gleiche wie damals, wo die Menschheit gelernt hat, Feuer machen. Und aus dem heraus ist ganz viel entstanden.
Ja, ich kann mir, eben, man kann irgendeine Referenz nehmen, viele, um es einfach ganz extrem machen, gehen wahnsinnig weit zurück ins Feuer. Wobei man dort natürlich, also als Biologe muss ich dann natürlich immer sagen, das ist übrigens schon von unseren Vorfahren, vor dem Homo sapiens, die haben schon das Feuer entdeckt.
Ah ja, wer? Nur ganz kurz.
Also ich meine, die Entdeckung vom Feuer, oder man geht davon aus, dass es ungefähr 2 bis 3 Millionen Jahre zurückgeht und Homo sapiens als unsere Art, gehen wir davon aus, dass es etwa 300'000 Jahre ist. Also es sind einfach unsere diversen Vorfahren haben schon mit dem Feuer gespielt gehabt. Aber du hast recht, das hätte natürlich zu ganz vielen Sachen geführt, die dann dazu geführt haben und so weiter. Ich meine, da kann man weiter und weiter und weiter zurückgehen. Ich habe trotzdem das Gefühl, oder wenn mal zukünftige Historiker werden auf die Menschheit schauen, beziehungsweise auf was auch immer nachher kommt, oder? Vielleicht gibt es ja nicht mehr auch eine gewisse Verschmelzung eines Tages mit der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, die werden schon auf diesen Zeitpunkt auch zeigen und sagen, da ist etwas Außergewöhnliches passiert, das wo uns vielleicht auch dann eines Tages eine Existenz jenseits von diesem Planet auch ermöglicht. Ich meine, da ist man natürlich sehr in der Science-Fiction, aber man kann es schon immer wie mehr spüren, dass jetzt etwas passiert, was außergewöhnlich ist.
Was heisst denn das jetzt konkret? Wo stehen wir so im Jahreswechselzeitraum 25, 26?
Also ich meine, wir stehen eben genau an dieser Schnittstelle und das ist ja das Wahnsinnige. Es ist ja so, wie wenn man irgendwie am Strand steht. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch manchmal hast, du stehst irgendwo am Strand, an der Ferien und denkst, Also das ist vielleicht einfach, also wenn du philosophisch bist, du überlegst irgendwie, ist eigentlich schon wahnsinnig, du bist genau an dieser Schwelle zwischen Land und Meer. Und die ist irgendwie trivial, das sind so Wellen, die irgendwie plätschern an Strand, aber es sind vollkommen andere Welten, oder? Die eine ist wirklich eine Landeswelt mit Tieren, wo im Wasser sofort sicheren Tod haben. Und die andere ist das unglaubliche Meer, das wir noch überhaupt nicht verstehen. Und das ist die haarscharfe Grenze zwischen diesen zwei Welten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch jetzt der Moment, wo wir sind, im 2025 oder um die paar Jahre herum, wo wir jetzt auch wirklich gerade am Anfang sind, einzutauchen, aber trotzdem halt noch eins bei in der alten Welt haben und auch die Tools irgendwie einerseits wahnsinnige Kapazitäten haben, andererseits einfachste Fehler machen. Aha. Und es ist so wie, es fällt einem schwer, das irgendwie genau zu interpretieren, weil es ist so ein bisschen die Sturm- und Drang-Phase jetzt von der künstlichen Intelligenz. Vielleicht werden wir in 10 Jahren gar nicht mehr darüber reden, weil es einfach wie hinter uns ist, aber es ist wirklich extrem schwierig auch zum Einschätzen, weil sich die Entwicklungen einfach eine nach der anderen im Moment ein bisschen überschlagen.
Oh, das ist ein schönes Bild mit dem Meer, wo wir da so stehen und das plätschert auf uns rein und man muss sich das dann so vorstellen, dass man mit dem Wasser noch nicht so richtig vertraut ist und jetzt versucht, dann mal so ein bisschen zu schwimmen und erste Versuche in dem Meer rein machen.
Genau.
Und das Ziel ist, dass man dann aber wirklich einmal so tauchen können, wie ein Fisch im Wasser.
Ich denke schon. Und ich meine, es ist ja auch, also es ist ja auch immer am Strand, wo die Wellen brechen, oder wo das immer sehr ruhig ist. Sobald man mal draußen ist auf dem Meer, ist in der Regel ja auch alles wieder ruhiger. Also ich denke, wir sind jetzt einfach in einer Zeit, wo noch extrem verwirrend ist für viele. Und ich meine, ich muss auch sagen, es bleibt auch für die von uns, die sich täglich mit dem Thema befassen, ist es überhaupt nicht ruhig. Also es passiert so viel. Aber eben, ich glaube, es ist jetzt im Moment einfach die Übergangsphase.
Und das gilt es ein bisschen auszuhalten, dass wir jetzt so ein bisschen in dieser Stimmung sind, von nicht genau wissen, wie das rauskommt. Oder beziehungsweise, also du weißt es, also kannst du es auch mal voraussehen, darum ist es so spannend, mit dir in das Thema einzutauchen. Aber ich meine nur so ein bisschen, ja, vielleicht frage ich die Frage im Verlauf von dem heutigen Gespräch nochmal, aber eben gilt es also momentan ein bisschen auszuhalten, dass es so ein bisschen, auch ein bisschen unbequem ist. Man weiss nicht so genau, wie sich das anfühlt in dem Wasser.
Ja, genau. Also ich glaube, die Zukunftspläne, die man hat, oder? Und die Bilder von der Zukunft, die sind halt irgendwie jetzt auch ein bisschen gestört. Oder man ist ja auch psychologisch immer irgendwie beruhigt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man könne die Zukunft voraussagen, auch wenn es irgendwie nie wirklich stimmt und man nie kann. Aber es ist ja irgendwie eine beruhigende Geschichte. Und im Moment sind, glaube ich, halt alle so die Zukunftsvisionen recht in Frage gestellt. Und das ist etwas natürlich, wow, auch beunruhigt, aber man muss es natürlich jetzt auf eine gewisse Art und Weise aushalten, weil die Entwicklung abzubremsen ist, denke ich, unmöglich. Ja. Aber was natürlich auch das Ziel war, ist jetzt genau von diesem Buch, ist eben auch ein bisschen eine Übersicht zu geben, was das eigentlich genau ist, weil wenn man das dann auch mal versteht, dann merkt man, okay, es ist zwar alles sehr interessant, aber es ist vielleicht doch weniger chaotisch, als es scheint von aussen.
In deinem Vorwort in diesem Buch zitierst du den Douglas Adams, deinen Lieblingsautor, Hitchhiking Through the Galaxy. Vielleicht kennen die einen oder anderen den Film. Und der sagt, und ich habe das noch nie gehört, und ich muss sagen, das ist für mich jetzt sehr fassbar, oder? Logischerweise. Er sagt, alles, was existiert, wenn du geboren bist, ist normal. Alles, was so im Alter zwischen 15 und 35 erfunden wird, ist neu, revolutionär, spannend. Vielleicht könnte man eine Karriere daraus machen. Und wenn du 35 bist und Sachen wieder erfunden, wie viele von uns 35 sind und die künstliche Intelligenz jetzt auf den Markt gespielt wird, ist schon fast ein bisschen Bedrohung. In welcher Station von deinem Leben bist du mit der künstlichen Intelligenz so zum ersten Mal in Berührung gekommen? Du bist ja einerseits Biologe, aber hast auch Informatik im Blut und Unternehmertum, Wissenschaftskarriere gemacht. Wo hat dich KI zum ersten Mal am meisten geprägt?
Also geprägt hat sie mich das erste Mal vor etwa 15 Jahren, wobei dort wahrscheinlich der Begriff noch nicht dermaßen etabliert war. Also wir haben dort einfach über die Methode geredet, das maschinelle Lernen. Und das war damals auch noch sehr viel einfacher gewesen. Aber ich bin dort schon früh, also ja, rund im 2009, das erste Mal mit dieser Technologie in Kontakt gekommen, im Rahmen von meiner Forschungsarbeit. Und habe dann gedacht, hoppla, das funktioniert ja eigentlich sehr gut. Das ist sehr spannend und bin dann einfach relativ nah an dieser Sache geblieben. Und habe dann aber relativ schnell im Verlauf der Jahre gemerkt, okay, da kommt, glaube ich, relativ gröbere und grössere Sache auf uns zu. Und ich bin dann 2000, also damals bin ich noch in den USA gewesen, und 2015 bin ich dann zurückgekommen in die Schweiz. Und dort ist natürlich auch wahnsinnig schnell weitergegangen mit dieser Technologie. Und ich habe deshalb dann auch eine Konferenz gegründet an der EPFL mit ein paar Kollegen zu dem Thema, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, erstens mal suche ich Leute, mit denen ich das kann diskutieren, und zweitens mal habe ich das Gefühl, das wird alle meine Kollegen und Kolleginnen betreffen. Mhm. Das ist jetzt auch so gekommen, aber damals hat es einfach noch nicht so viele solche Konferenzen gegeben. Dann auch ein Startup gegründet mit dieser Technologie, auch einen Weiterbildungskurs entwickeln zu dieser Technologie. Also begleitet hat sie mich eigentlich schon recht lang. Aber für mich ist trotzdem der ChatGPT-Moment vor 3 Jahren ist für mich trotzdem nochmal ein völliges Aha-Erlebnis gewesen, wo mich auch extrem aufgewühlt hat und realisiert, okay, es geht eigentlich noch alles noch viel schneller, als dass selbst die von uns, die eigentlich schon drin sind, das Gefühl gehabt haben. Und das ist eben auch dann der Grund, wieso ich mich mehr und mehr dann auch in einer noch breiteren Öffentlichkeit zu diesem Thema ausgedrückt habe.
Ist ChatGPT auch etwas, was du am meisten brauchst in deinem Alltag?
Ja, eigentlich schon. Also, ich meine, ich brauche auch sehr viel Claude. Bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesen zwei. Versuche mittlerweile auch Luma von Proton, weil ich mir auch natürlich vermehrt Sorgen mache, um was eigentlich mit diesen Chats passiert. Und das ist halt so ein Chat von der Genfer. Also Proton kennt man ja eigentlich vom E-Mail her, das E-Mail, das sehr auf Privatsphäre achtet. Und die fangen jetzt auch an, KI anzubieten.
Das ist eine Schweizer Lösung.
Das ist quasi eine Schweizer Lösung. Also die benutzen natürlich auch Modelle von ein bisschen überall. Die arbeiten viel mit diesen Open-Source-Modellen. Aber ja, und die sind noch nicht genauso gut wie ChatGPT und Claude, das merkt man schon, aber für einfachere Sachen und eben wenn es auch gerade ein bisschen heikle Daten sind, benutze ich das gerne und das ist sicher etwas, wo ich ein Auge drauf behalte.
Also du schaust ganz bewusst, wo was in der Speise ist.
Ja, also ich meine, meine erste Reaktion ist eigentlich schon ChatGPT. Und wenn ich mir nicht so sicher bin, zufrieden mit dem Resultat, versuche ich noch Claude.
Claude, was ist der Unterschied?
Das ist eigentlich das Gleiche. Also ich meine, Claude ist von einer Firma namens Anthropic und das sind wirklich OpenAI-Leute, die sich mal schon relativ früh von OpenAI gelöst haben, weil sie nicht ganz zufrieden gewesen sind mit der Vision von OpenAI und haben dann eigentlich ein Konkurrenzprodukt entwickelt. Und das ist eigentlich ein sehr angenehmer Chatbot auch. Es ist einfach so, dass der heute sehr stark ist, vor allem auch für Softwareentwicklung und deshalb ist es sehr, sehr beliebt bei Leuten, die eher technisch unterwegs sind. Das macht er eigentlich schon besser als ChatGPT, aber das Modell wird immer wie besser und mit uns kann mittlerweile auch wirklich sehr gut mit Text umgehen und Formulierungen von Text. Und das ist etwas, was ich auch sehr häufig brauche.
Also das war der Moment vor 3 Jahren, wo das dich auch fest prägt hat und uns alle, oder? Wo wir plötzlich gemerkt haben, ah, das ist ja krass, was das alles kann. Und vor 3 Jahren ist er noch ganz an einem anderen Punkt gestanden als heute, oder? Das geht ja rasant. Wenn du an der ETH Lausanne als Professor mit deinen Studierenden schaffst, also das ist jetzt vielleicht eine banale Frage, aber einfach rein mal kurz noch dorthin gezoomt. Wie geht ihr in der Bildung mit dem um, dass jetzt quasi Arbeiten komplett könnt durch die künstliche Intelligenz gemacht werden und der Studierende gar nicht mehr selber muss schreiben?
Ja, das ist natürlich, das stellt uns vor eine Herausforderung, das ist klar. Aber gut, es ist jetzt auch nicht eine wahnsinnig fundamentale Herausforderung, weil ich glaube, wir gehen noch einmal durch, das ist ja auch interessant. Nehmen wir durch, gehen wir auch wieder ein bisschen zurück in der Zeit und man merkt, dass in vielen anderen Bereichen auch, dass halt Technologie jetzt plötzlich etwas kann, auf eine Art und Weise, dass man sagt, ich muss vielleicht wieder zum Original zurück, weil ich kann wirklich nicht mehr sicher sein, dass die digitale Version wirklich etwas Echtes ist. Also jetzt konkret bei den Studenten, oder? Natürlich tun wir sie sehr stark motivieren, die Tools zu benutzen, aber wir versuchen ihnen natürlich dann auch zu erklären und mit ihnen daran zu arbeiten, dass sie es wirklich auf eine produktive Art und Weise benutzen und nicht einfach, um ihre geistige Fähigkeit zu übernehmen. Weil sonst lernen sie ja nichts. Mhm. Und an der Prüfung dürfen sie sie dann nicht benutzen.
Ja, das machen wir. Schaffen wir das?
Ja, das schaffen wir. Aber ich meine, wir schaffen es eben auf eine relativ einfache Art und Weise. Nämlich, also jetzt zum Beispiel in meinen Vorlesungen, ich sage einfach, okay, an der Prüfung gibt es ein Blatt Papier.
Nein.
Und,
aber wirklich?
Ja, ja.
Also ein Stift und ein Blatt Papier?
Stift und Blatt Papier. Und ich habe noch ein paar kleine Taschenrechner dabei, wenn jemand mal etwas ausrechnen muss.
Das ist ja mega retro.
Mega retro. Und ich meine, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man eines Tages sogar sagt, also wenn es von den Zahlen her möglich ist, dass man sogar wieder in die einzelne mündliche Prüfung zurückgehen, um wirklich zu verstehen, ob jemand etwas verstanden hat.
Das kann ich nachvollziehen, das glaube ich, das wird wahrscheinlich auch viel mehr wieder kommen, dass man sagt, jetzt ist jetzt die kommunikativen Fähigkeiten werden immer wieder wichtiger und genau, dass man irgendwie lernt, so die 4 Ks, kommunikativ, kreativ, kritisch denken und genau, Kollaboration, sagen wir doch so, und dass das irgendwie, aber das ist interessant, dass du sagst, man geht eigentlich wieder zurück zum Blatt Papier, weil man anders nicht mehr prüfen kann.
Mhm. Genau, und ich denke, das ist mit vielen Sachen so. Also zum Beispiel stell dir vor, wir suchen irgendwie, oder jede, alle 6 Monate haben wir Bewerbungen für neue Doktoranden oder international. Früher haben die natürlich ein Dossier eingeschickt, dort hat man das Bewerbungsschreiben gelesen. Heute muss man sagen, okay, ich meine, die tönen alle genau gleich und sind alle hochprofessionell. Du kannst nicht mehr wirklich beurteilen, ist die Person wirklich gut rein von ihrem schriftlichen Beitrag. Das heisst, du musst die Leute eigentlich zumindest mal per Zoom sehen. Wer weiss, mit der ganzen Videokapazität kannst du vielleicht bald nicht einmal mehr auf einen Zoom vertrauen. Vielleicht sagt die Person etwas in einem extrem schlechten Englisch, aber die KI tut simultan gerade übersetzen. Das sind wir jetzt heute noch nicht, aber in 2 Jahren sind wir vielleicht dort.
Definitiv, oder?
Und das musst du sagen, okay, es gibt eigentlich gar keine andere Lösung mehr, als ich muss die Person wieder in echt treffen. Sonst kann ich es einfach nicht mehr prüfen, weil du kannst die Realität kannst halt nicht faken. Und das wird sich auch nie ändern in der Realität. Und ich glaube, deshalb wird uns KI interessanterweise in vielen Bereichen wieder mehr Zwischenmenschlichkeit geben, weil einfach das Digitale zu unsicher ist.
Welche Berufsbereich werden denn deiner Meinung jetzt in den nächsten paar Jahren am stärksten und am schnellsten transformiert? Wo müssen wir wirklich Angst haben um unsere Jobs? Und man sieht es jetzt auch so ein bisschen, also jetzt hat gerade die SBB die erste Werbekampagne mit komplett KI-generierten Fotos gemacht, also die braucht es keine Person mehr, die vor die Kamera steht, die braucht es keinen Fotograf mehr, die braucht es kein Licht mehr. Und die Agentur arbeitet sicher auch ein bisschen anders. Mhm. Das ist jetzt ein visuelles Bild, das man gerade irgendwie kürzlich medial ausgeschlachtet hat. Mhm. Was sagst du als Wissenschaftler und Experte?
Also mir ist es einfach extrem schwierig, da irgendeine Voraussage zu machen. Und was ich beobachte, ist, dass viele von diesen Voraussagen meistens komplett falsch sind.
Ah, ja.
Vor etwa 10 Jahren hat einer von den wirklich grossen KI-Forscher, der letztes Jahr auch Nobelpreis gewonnen hat für das, der Geoffrey Hinton, hat gesagt, man soll doch jetzt einfach aufhören, Radiologen auszubilden.
Mhm.
Ja, weil Radiologie, ich meine, du schaust, das ist zumindest so sein Verständnis, du schaust irgendwelche medizinischen Bilder an und triffst dann eine Entscheidung. Und in der Tat, oder Bilder zu analysieren, ist etwas, was KI schon sehr früh gut hat können.
Mhm.
Und er hat gesagt, das kann KI heute so gut, es macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr, Radiologen auszubilden.
Die wären dann nur noch überwachend und würden...
Ja, beziehungsweise, ich meine, die würde es einfach nicht mehr brauchen.
Oder die würde gar nicht.
Das ist seine logische Konsequenz gewesen. Ja. Aber also ich habe gerade vor kurzem mal so der Radiology Jobs Report, also der amerikanische Bericht von den Radiologen, wie es auf ihrem Arbeitsmarkt aussieht. Mhm. Und sie haben gesagt, es war noch nie besser gewesen für sie. Die Löhne sind noch nie so hoch gewesen, man hat noch nie so viele Radiologen gesucht. Ähnlich ist es ja übrigens auch passiert, wo die Bankomaten eingeführt worden sind. Da haben ja alle das Gefühl gehabt, jetzt ist das irgendwie das Ende oder von der Bankangestellten. Das Gegenteil ist passiert. Und es ist auch immer extrem schwierig zu voraussagen, was genau passiert und was für Kompetenzen das man letztendlich braucht und welche Jobs gefördert sind und welche Jobs nicht gefördert sind. Am Ende des Tages, ich meine, sicher werden sich Jobs ändern, aber das ist ja auch, glaube ich, eine Stärke von sehr vielen Jobs. Die können sich ja halt auch anpassen, weil ein Job ist ja nicht einfach etwas, was du machst, sondern es sind Dutzende, je nachdem sogar Hunderte von Teilaufgaben. Und gewisse von diesen Teilaufgaben kann die KI machen. Du sagst, okay, machst du. Andere kann sie nicht, viele kann sie nicht, viele kann sie vielleicht ein bisschen verbessern. Ganz neue kommen dazu, die du jetzt kannst machen, dank KI. Und selbst wenn du dann am Schluss enorm Zeit sparst, dann wird jetzt Zeit frei für Sachen, die du eigentlich schon immer hast wollen machen. Und so tun sich eigentlich die Kompetenzen die ganze Zeit leicht ändern, aber Jobs gehen irgendwie dann doch meistens nicht wirklich weg.
Mhm.
Und im Gegenteil, es gibt vielleicht sogar, weil es, ich meine, ich stelle mir das immer so ein bisschen als Kreis vor, ein Kreis, der sich ausdehnt von innen, von der Technologie langsam tut sie von Sachen ersetzen und automatisieren. Aber nachher hilft uns ja Technologie, einfach Sachen zu machen, die noch komplexer sind, die man früher nicht hätte können. Und durch das dehnt sich der ganze Kreis aus und eigentlich kannst du mit der Zeit sogar mehr machen. Und in der Tat sieht man auch, dass irgendwie die Arbeitslosigkeitsquoten in den letzten Jahrzehnten eigentlich im Schnitt laufend gesunken sind. Im Schnitt.
Gut, aber wenn du sagst, in den letzten Jahrzehnten haben wir die KI-Möglichkeiten noch nicht gehabt.
Wir hatten ja damals andere technologische Möglichkeiten gehabt, wo die Leute auch immer gesagt haben, wow, jetzt kommt das Internet, das wird das und das zerstören.
Ja, ja.
Oder jetzt kommt Mobile, oder jetzt kommt, oder irgendetwas, ich meine, man tut ja die Technologie immer erfinden, weil man nachher etwas machen kann mit weniger Energie als vorher. Das ist ja immer das Grundprinzip.
Mhm.
Weil weniger Energie benutzt, heisst am Schluss ja auch billiger und günstiger und deshalb wird das ja auch von der Arbeitswelt und vom Markt aufgenommen. Und dann natürlich die Leute dann immer Angst, aber wenn das jetzt eine Technologie kann machen, dann braucht es mich ja nicht mehr. Aber fast immer ist eigentlich die Konsequenz gewesen, es braucht eigentlich noch viel mehr Leute, die halt jetzt leicht andere Sachen machen, aber es braucht trotzdem mehr Leute.
Und ich realisiere gerade, ich bin ja schon 40 gewesen, also mein 35. Lebensjahr ist schon hinter mir, um nochmal den Douglas Adams, deinen Lieblingsautor, zitieren, der sagt, ab dann ist es dann einfach quasi wirklich schon fast eben, gegen die natürliche Ordnung der Dinge oder beziehungsweise eine Bedrohung. Erlebst du das bei deinen Studierenden anders? Die Jungen?
Ja, weniger. Die Jungen sind natürlich schon grundsätzlich sehr motiviert. Ich glaube, wir machen ihnen keinen grossen Gefallen, indem wir so leicht Panik schieben, was die KI anbelangt. Also ich finde es extrem schwierig. Immer wenn ich mit den Jungen rede, dann versuche ich den Jungen zu sagen, hey, ich meine deshalb auch das Vorwort, oder? Bitte hört nicht allzu viel auf die älteren Leute, die immer nur das Negative sehen. Oder? Weil die sind in ihrer Welt, die haben ihr Leben gelebt. Natürlich haben sie noch viel vor, aber grundsätzlich, die verstehen jetzt die Welt so, wie sie ist. Und alles, was neu kommt, wird sehr oft als Bedrohung gesehen. Und mich irritiert das extrem. Also ich meine, ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Video gesehen von Jane Goodall, oder? Die ist ja gestorben, die berühmte die Frau, oder? Die Primatologin, die ja mit den Gorillas geschafft hat.
Genau.
Und das war eben so eine Ikone gewesen.
Und man hat mit der ein Interview geführt und gesagt, wir strahlen zuerst aus, wenn sie
gestorben ist. Genau. Und dann haben wir das ausgestrahlt und dort innen hat sie gesagt, sie versuche den jungen Leuten Hoffnung zu geben, wie das in so einer Welt, wo quasi alles den Bach darab geht, wie man halt doch noch den Mut soll haben. Und ich meine, ich bin eigentlich ein totaler Jane Goodall-Fan, aber mir hat das völlig irritiert, weil ich muss sagen, hey, Jane, der Welt, ich will nicht sagen, dass es keine Probleme gibt, aber fast von jeder Statistik her geht es heute den Leuten so gut wie noch nie. Es ist jetzt vielleicht auch unser Job, sicherzustellen, dass das auch für die Natur so ist. Da haben wir sicher nicht immer das Gescheitste gemacht. Aber den Leuten weniger Krankheiten, mehr Reichtum, mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten. Klar gibt es jetzt vielleicht einzelne Knicks ab und zu. Und dort gibt es immer wieder mal einen Krieg und dort gibt es eine Katastrophe. Aber wenn du das global anschaust, geht es heute den Leuten eigentlich besser, als ihnen je gegangen ist. Also was ist das für eine negative Nachricht? Das finde ich völlig irritierend.
Was ist es denn aus deiner Sicht, warum wir das heute das Gefühl haben, dass alles schwieriger, herausfordernder, schlechter geworden ist?
Ich weiß es nicht. Also ich denke, es gibt vielleicht unterschiedliche Dynamiken. Eine Dynamik ist sicher, dass gute Nachrichten sind grundsätzlich langweilig. Das ist natürlich, hat auch eine gewisse mediale Dynamik, wo man überhaupt niemandem jetzt irgendwie die Schuld zuschieben oder soll, aber das muss man einfach auch mal natürlich immer wieder wiederholen, dass das einfach Good News sind einfach wie keine News. Und natürlich, wenn irgendwo etwas Schlechtes passiert, über das wird dann auch geschrieben. Das ist nämlich auch der Job von der News gewesen, für eine lange Zeit. Also da hat man sicher schon mal ein extrem verzerrtes Bild.
Mhm.
Das wird natürlich nicht nochmal verstärkt durch Online, wo die gleichen Dynamiken auch greifen. Und dann denke ich, eben, es gibt natürlich schon auch echte Probleme, ich will das überhaupt nicht abstreiten, aber die werden dann wie ein bisschen über, Also die werden einfach zu stark in den Vordergrund gehoben und man redet auch viel zu wenig über Lösungen. Aber ich glaube, es gibt extrem viele Leute, die tagtäglich an den Lösungen arbeiten. Aber es ist irgendwie medial wahnsinnig schwierig, eine positive Message überzubringen. Man will es auch irgendwie fast wie nicht hören, habe ich manchmal das Gefühl.
Das ist natürlich wirklich auch die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten, schlussendlich den Missstand zu finden und das Negative dann aufzuzeigen. Genau. Und gleichzeitig aber dann schon auch etwas, was mich auch umtreibt in den letzten paar Monaten, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich mein Social Media Feed anschaue, wie viel KI-generierte sogenannte Slops oder der Schrott, was mir reinspielt. Ich finde es eigentlich ein verrücktes Wort, oder? Also es sind KI-generierte Content, Produktionen, die ich gesehen habe, die teilweise schwierig sind, um auseinanderhalten. Ist das echt, ist das nicht echt? Mhm. Letztes Jahr habe ich gelesen, 50% mittlerweile, die da rumschwirrt in der Cloud, sind schon KI generiert. Mhm. Dann gibt es Bewegungen, die sagen, das Ende des Internets. Mhm. Und das meine ich nicht mal verschwörungstheoretisch, sondern ich habe letztens einen Arte-Doc geschaut, der wirklich über das sich eine Stunde lang widmet, wo Expertinnen und Experten sagen, das Internet ist aus einem anderen Grund entstanden und jetzt wird man so überspült mit den Sachen, die man nicht mehr richtig kann ernst nehmen und die einfach eben dann schlussendlich auch ins Fake News hineingehen. Mhm. Wie gehen wir denn mit dieser Situation jetzt um? Jetzt eben auch gerade so in der Zeit, wo wir jetzt gerade leben, eben, wir stehen immer noch an dem Strand und das Wasser kommt, aber es kommt eben irgendwo durch auch viel zu heiß oder viel zu kalt. Ich weiß nicht, wie man das würde ins Bild integrieren.
Mhm. Klar, ich sehe auch immer wieder Inhalt, wo von KI generiert worden ist. Wenn ich es sehe, ist es meistens in einem lustigen Kontext.
Ja, ja.
Wo irgendwie ein Gorilla einen Zahnarzt sucht oder irgend so etwas. Und ich meine, ich finde das eigentlich noch amüsant. Oder irgendwelche Katzenvideos sind ja immer genial. Wo irgendwie Giga spielen und so Zeugs. Also ich meine, ein bisschen Spass darf man ja auch haben. Mhm. Gibt es wirklich wahnsinnig viel Information, wo man wirklich sagt, da hätte mir jemand ernsthaft wollen täuschen, bin ich nicht so sicher. Da habe ich das Gefühl, da funktionieren auch Dynamiken von den sozialen Medien gar nicht so schlecht, wie wir immer das Gefühl haben. Also ich meine, ich bin jetzt praktisch nicht mehr auf Twitter, aber manchmal, wenn ich schaue und es sind irgendwelche Fake-Videos, dann ist unten dran auch oft irgendwie so eine Community-Note, wo Leute sagen, nein, das ist im Fall KI. Auf LinkedIn, wo ich sehr stark unterwegs bin, ist Zeug, so wirklich falsch ist, zum jemanden hinter das Licht zu führen, das wird von den Leuten relativ schnell gemeldet.
Das also, ist ja noch gut, dass da so quasi ein Social Security, oder wie nennt man das, so ein...
Ja, so ein Sicherheitsmechanismus ist. Ich finde das nicht schlecht. Jetzt auf TikTok kann ich es nicht beurteilen, weil ich bin selber nicht auf TikTok.
Sind deine Kinder?
Nein, also ich meine, sie schauen natürlich immer wieder mal ein TikTok-Video oder so, aber wir haben sie eigentlich für lange Zeit nicht erlaubt, auf soziale Medien zu gehen. Jetzt sind sie 13 und 16. Also der 16-Jährige kann jetzt natürlich machen grundsätzlich, was er will. Aber für die 13-Jährigen gibt es bei uns daheim keine soziale Medien auf dem Telefon. Hm. Aber sie kann es natürlich logischerweise überall sonst anschauen, bei Freundinnen oder ab und zu auch mal auf dem Internet.
Hm. Und sie kann das akzeptieren, dass das so
sie
ist?
Sie kann das völlig akzeptieren, ja. Also ich meine, sie ist sowieso für sie grundsätzlich, das Telefon ist grundsätzlich da zum WhatsApp-Messages hin und her schicken. Und sie sieht ja auch dann ihre Kolleginnen, die teilweise zombieartig irgendwie vom TikTok sind.
Aber es war ein bewusster Entscheid von euren Eltern.
Das ist ein bewusster Entscheid.
Um den Kindern Social Media erst zugänglich zu machen, wenn sie 16
genau.
sind.
Genau. Also ich mein, das ist natürlich der Wissenschaftler an mir. Ich kenne natürlich auch Daten und Studien.
Ja.
Und die zeigen ein sehr düsteres Bild, oder? Was der Effekt von sozialen Medien auf Kinderhirne hat. Ich meine, man darf es nicht einfach verteufeln, man muss ja auch gewisse Medienkompetenz, aber ich sehe null Medienkompetenz, wenn ich einem 12-Jährigen ungefilterten, unlimitierten Zugang gebe zu TikTok. Also ich meine, Medienkompetenz kann man sich auch anders erarbeiten. Ja. Muss jeder für sich selber entscheiden, aber wir haben ganz klar die Entscheidung gemacht, dass sie das mit 16 können machen, was sie wollen, aber bis dann wird das relativ stark limitiert.
Und ich stelle mir vor, das ist nicht nur einfach, weil der Gruppendruck, der Peer Pressure innerhalb von der Klasse, wenn das alle anderen dürfen.
Ja, gleichzeitig ist auch etwas Lustiges passiert, dass mehr und mehr Eltern zu uns gekommen sind, die gesagt haben, wir sind so froh, dass ihr das macht.
Dann können wir es auch machen.
Weil wir können dann auf euch zeigen als Beispiel. Ja. Und so ist plötzlich ist es wie zu einem Massenphänomen auch geworden.
Würdest du begrüßen, dass wir ein System hätten wie in Australien, das das wirklich versucht, bei Minderjährigen komplett zu verbieten?
Ja, ich würde es eigentlich begrüßen. Ich meine, man muss dann immer schauen, was ist das konkrete Format. Aber ich finde die Nachteile sind stark. also es sind sehr viel grösser als Vorteile. Man darf es nicht, wie gesagt, man darf es nicht verteufeln, aber dass man irgendwie einen Umgang findet, wo man sagt, schaut mal, also einfach so Zugang zu dem können wir nicht haben. Man möchte, dass die Eltern irgendwie freischalten oder so. Irgend so ein System fände ich nicht schlecht.
Ja. Ja, aber ich finde es jetzt interessant, eben, dass du das auch mit den wissenschaftlichen Brüdern natürlich entscheidest und entsprechend sagst, eigentlich müssen unsere Kinder zuerst mal ohne das Aufwachsen zum nachher realisieren, was ist echt, was ist fake, wie gehe ich persönlich mit dem um und all die Sachen irgendwo durch zuerst mal im richtigen Leben gelernt hat,
genau.
Bevor man überhaupt in die virtuelle Welt geht.
Oder? Ich meine, meine Frau macht wie, ich meine, wir wollen auch, dass sie eines Tages lernen, mit Alkohol umzugehen. Wegen dem sagen wir nicht, mit 13 Dosen, ein paar Flaschen Bier, aber, lernen wir mal Alkoholkompetenz.
Aber also, dann würdest du sagen, Social Media und längerfristig auch KI ist in dem Fall etwas, wo ein bisschen behandelt muss werden wie Zigaretten und Alkohol.
Ich glaube, es kommt wirklich aufs Format drauf an, oder? Wo du sagst, es ist eigentlich ähnlich, wie zum Beispiel, nimm vielleicht Ernährungsmittel als Beispiel, wo du auch sagst, hey, es gibt sehr gute, aber es gibt auch sehr schlechte und man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Ja. Also, dass man sagt, man verbietet jetzt Ernährungsmittel oder man verbietet irgendwie Süßigkeiten, aber man sollte sich vielleicht auch überlegen, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Schäden, wo jetzt zum Beispiel so eine wahnsinnige Zuckerlast auf jemanden ausübt. Und ich glaube, dort muss man sich effektiv auch fragen, was sind die gesellschaftlichen Schäden, wo so etwas wie ungefilterter TikTok-Konsum zu Kindern unter 13 oder unter 16 auslöst. Und ich glaube, da darf man schon ein bisschen nuancenreiche Debatte haben.
Mhm. Und ich finde Debatten eben wichtig und spannend, dass wir jetzt auch kurz den Exkurs haben können machen. Gehen wir nochmal zurück zu den Slops und zu dem KI-Schrott. Und du sagst, es gibt zum Glück natürlich noch so die Social Security Barriere, wo die Leute sagen, hey, das ist im Fall künstliche Intelligenz. Aber kann es denn nicht passieren, dass wir in den nächsten paar Jahren erleben, dass die Leute müde werden von dieser KI-generierten Content-Maschinerie, dass man
das glaube ich nicht.
Das glaubst du nicht?
Das glaube ich nicht, weil, und zwar aus einem einfachen Grund, du hast ja vorher schön gesagt, es gibt Leute, die sagen, das ist vielleicht das Ende vom Internet. Also okay, meine Damen und Herren, das Internet ist relativ neu, also nicht so, als wäre es irgendwie ein Naturprodukt, wo wir jetzt am Zerstören sind. Also ich meine, oder vor 30 Jahren hat es noch kein Mensch interessiert und jetzt tun wir plötzlich so, als das ist ja wieder genau die Douglas Adams Quote, oder du wachst halt mit dem auf, es wird normal und dann plötzlich kommt mal etwas, wo das irgendwie in Frage stellt und du denkst, das geht doch gar nicht, die Welt ist nicht mehr normal. Aber vor 30 Jahren haben sich die Leute gegen das Internet gewehrt, weil das ist damals das Neue gewesen. Also die Dynamik, die sehen wir natürlich immer wieder. Aber ich meine, oder die Kapazität von der KI, die uns die Illusionen zu machen. Für mich ist das so eine Art Rorschach-Test, das kennst du, oder? Du machst so ein Muster mit Kaffeesatz oder wie auch immer und die Leute müssen es dann anschauen, und sagen, was siehst du? Und eigentlich sagt der Rorschach-Test mehr etwas über Person als über einen Kaffeesatz. Und das tut mir, bei KI ist das auch sehr oft der Fall. Zum Beispiel eben genau die Fähigkeit von der KI, eine Information zu kreieren, die gar nicht existiert. Mhm. Es gibt die einen, die sagen, das ist ja schrecklich. Mit dem kann man ja Missinformation betreiben. Und die anderen sagen, das ist ja genial. Das ist für mich ein neues Tool zum kreativ sein. Schon mal von Kino gehört. Eine absolute Illusionsmaschinerie, wo wir alle grossartig finden. Netflix, Kino, oder? Das ist alles fantastisch. Und niemand sagt, das ist die ultimative Missinformationsmaschine. Wobei, in Klammern muss man sagen, doch, es haben mal Leute gesagt, genau am Anfang, wo sich eben genau die Technologien auch durchgesetzt haben, Kino und so weiter, hat es geheißen, das wird die Leute verdummen, das wird die Leute verblöden, das wird zu Missinformationen gebraucht. Genau die Argumente, die wir jetzt brauchen, für die KI. Also dort muss man einfach sagen, im Westen nicht wahnsinnig viel Neues und deshalb mache ich mir jetzt auch nicht Sorgen, dass das Ende der Welt ist.
Du sagst, dein Buch ist ein Reiseführer durch die KI-Welt und Confession, ich habe natürlich die künstliche Intelligenz gefragt, was würdest du den Marcel Salaté fragen? Oder ich finde, es hat wahnsinnig viel Vorteil. Und wenn ich dich jetzt so höre, rede, und das finde ich auch interessant, dass wir eigentlich die gleiche Argumentation hatten, wo früher anders Zeug gefunden worden ist. Beim Buchdruck ist es ja genau gleich gewesen. Wir müssen einfach lernen, mit dem richtig umzugehen und zu checken, dass zum Beispiel wie ein Assistent ist oder ein guter Freund, der einfach auch nicht alles weiss. Würdest du es so
Ja, genau. Das klingt mir ein gutes Gedankenmodell, dass es wie eine Assistenz ist, wo man aber alles immer noch ein bisschen überprüfen muss, wo man immer wie besser wird.
Und wenn es jetzt ein Reiseführer durch die KI-Welt ist, fragt jetzt ChatGPT, was ich noch eine lustige Frage finde, darum stelle ich sie. Und das finde ich dann eben auch wichtig, dass man es dann wieder überprüft. Wenn KI eine Stadt wäre, wie sieht der chaotischste Quartierplan aus und wo würden wir uns besser nicht verirren?
KI, so wie sie heute ist, ist grundsätzlich noch recht chaotisch, weil wir wissen schlicht und einfach nicht präzise, wieso eine KI eine Antwort so berechnet, wie sie es macht. Von dem her gesehen gibt es keinen Bereich, wo man kann sagen kann, ah, da gibt es überhaupt kein Problem und alles da ist chaotisch. Ich meine, grundsätzlich ist immer für mich die Frage, natürlich muss man das Resultat überprüfen, aber was ist wirklich überprüfbar? Also wenn mir jetzt KI zum Beispiel beim Entwickeln von Computercode hilft oder vielleicht von etwas Mathematischem oder irgendetwas, wo ich einfach kann wirklich überprüfen kann, stimmt das, funktioniert das? Das ist natürlich relativ einfach. Aber wenn mir KI vielleicht eine gewisse Interpretation von etwas gibt, wo nicht einfach sagen, es ist richtig oder es ist falsch, dort stellen sich dann natürlich genau die philosophischen Fragen. Was machen wir jetzt mit dem? Weil ich kann das nicht überprüfen. Es ist eine Interpretation. Also wenn man das jemand gesagt hat, auf der Strasse. Und dort, ich glaube, dort gibt es viele Fragen, wo sich uns jetzt gesellschaftlich und philosophisch stellen. Die zweite Frage war,
wo sollen wir uns besser nicht verirren?
Wo sollen wir uns nicht verirren? Also, eben, ich glaube, wir sollen uns nicht verirren in dieser Diskussion, dass mit dieser KI jetzt etwas fundamental anders passiert. Es ist natürlich, jede technologische Entwicklung ist anders als eine vorherige. Das ist ja logisch. Also alles ist irgendwie neu. Aber man muss doch immer wieder sagen, viele Dynamiken spielen sich mit jeder technologischen Revolution wieder ab. Und man sieht jetzt schon bereits die ersten Effekte eben auch bei der KI. Und ich würde einfach immer die Leute motivieren, einfach Pause zu machen, wenn sie irgendetwas hören von KI, wo scheinbar völlig crazy tönt und sagen, also stimmt das und ist das nicht früher irgendwie auch schon so gewesen? Und eben, man merkt in sehr vielen Fällen, wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, dass die genau gleichen Argumente schon damals gemacht worden sind.
Ja.
Und jedes Mal sagt man natürlich, ah, jetzt ist aber alles anders, weil, und dann nimmt man irgendetwas von dieser Technologie, die wirklich neuartig ist, aber ob das dann auch wirklich zu völlig anderen Dynamiken führt, das weiß einfach noch niemand. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir Menschen werden uns genau gleich an die Technologie anpassen, wie wir das mit anderen Technologien gemacht haben.
Und du hast ja vorher schön gesagt, oder? Es regt das Kreative in uns wieder an. Und das kann ich jetzt wirklich eins zu eins wieder anhand von dem, dass ich dir vorher die Frage gestellt habe, die KI generiert hat, habe ich nachher wieder eine kreativere Idee gehabt aus einer nächsten Frage. Also ich schaffe dann noch gerne so ein bisschen, eben mal schauen, was sagt KI dazu, was habe ich wieder für Ideen, was nehme ich raus, was gehört zu mir, was nicht. Und das finde ich schon noch einen spannenden Assistent, eben drum. Also das kennen ja ganz viele, die jetzt den Podcast hören, wo selbstverständlich auch schon ewig lang mit KI zusammenarbeiten. Aber ich habe dann so mich dann gefragt, was sind denn so die grössten Missverständnisse im Moment, die wir haben gegenüber von der künstlichen Intelligenz. Und ich mag mich erinnern, dass du mal gesagt hast, man nimmt immer, also man glaubt immer, dass so neue Technologien in wenigen Augenblicken sofort alles verändert,
ja,
und vergisst, dass es eigentlich eine längerfristige Veränderung gibt und dass wir in 10 Jahren komplett an einem anderen Punkt stehen.
Genau. Also das ist wirklich ein sehr faszinierendes Phänomen. Ich merke das auch in ganz vielen anderen Bereichen von meinem Leben und das ist wahrscheinlich auch eine Einsicht, wo mit einem gewissen Alter kommt, weil man halt auch ein bisschen die Perspektive hat. Aber ich meine, wenn man einfach in die Geschichte schaut, wird man das schon sehr früh gesehen. Und es ist einfach das Phänomen, dass man sagt, man unterschätzt eigentlich immer, was möglich ist langfristig. Aber gleichzeitig überschätzt man eben den kurzfristigen Effekt. Weil man sieht etwas und man sagt sich sofort, hopp, das wird alles ändern. Ja, es wird vielleicht alles ändern, aber es wird vielleicht Jahrzehnte gehen oder sogar noch länger. Das ist übrigens ja auch der Grund, wieso dass es auch immer wieder solche Börsenblasen gibt, weil sich dort auch der Markt einfach in die Dynamik reinpeitscht, dass wahrscheinlich jetzt alles sehr schnell wird passieren. Und auch dort, oder das exakt Gleiche ist vor mittlerweile rund 30 Jahren passiert, wo die Leute gesehen haben, das Internet kommt, World Wide Web, alles wird online gehen. Ich meine, alle die Visionen, die die Leute damals hatten, sind eigentlich richtig gewesen. Es ist ja sehr viel online gegangen. Es ist einfach 30 Jahre gegangen und nicht 3. Und dementsprechend oder hat man sich aber, haben sich die Börsenkurse aufgepeitscht und die Realität hat sich aber viel, viel langsamer vorbewegt. Und ich gehe davon aus, dass das mit der KI genau gleich ist. Und die Leute sind jetzt wieder erstaunt, wenn sie sagen, aber ich habe irgendwo gelesen, dass nur 10% im Moment von den Firmen KI benutzen. Ja genau, also willkommen in der reellen Welt. Die Sachen entwickeln sich zwar extrem schnell, aber es hat ja dann auch Menschen, die müssen das benutzen und Prozesse und Kunden, die etwas wollen und die auch ihre Kunden haben und es geht langsam. Du kannst die Welt nicht einfach auf Faktor 10 beschleunigen über die Nacht mit einer neuen Technologie. Das also, geht nicht.
Da muss man die Menschen mitnehmen. Das hat jetzt ganz fest mit Transformations- und Change-Management zu tun. Und das wird automatisch sich einstellen, wenn ich dich richtig verstehe. Wie würdest denn du, und ich weiss, das ist jetzt eine doofe Frage für einen Wissenschaftler, aber gleich, es nimmt mich gleich Wunder, einfach ganz persönlich, wie siehst du die Welt in 10 Jahren? Wie sieht es denn aus?
Also auch das ist natürlich extrem schwierig zum Voraussagen. Ich gehe davon aus, dass sie fundamental nicht wahnsinnig viel anders wird aussehen, dass einfach KI wirklich an sehr vielen Orten integriert ist und dass es für uns völlig normal ist, dass wir vielleicht nebenan gehen, vielleicht von einer KI-Stimme begrüßt werden oder dass man nebenan anruft, dass er logischerweise eine KI abnimmt und nicht eine Person in vielen Fällen. Solche Sachen, oder, glaube ich, werden völlig normal sein. Und umgekehrt gibt es auch Entwicklungen, die man nicht voraussagen können. Oder ein gutes Beispiel dünkt mich mit den Smartphones. Oder wo die Smartphones gekommen sind, haben ja auch viele gesagt, ja gut, jetzt wird vielleicht alles ein bisschen vom Internet auf die Smartphones gehen. Ja, das ist zu einem gewissen Grad passiert, aber wahnsinnig viel geändert hat das auch nicht. Gleichzeitig sind Modelle entstanden, die niemand vorausgesehen hat. Sachen wie Uber oder Airbnb, die wirklich erst ermöglicht worden sind, durch die Tatsache, dass das Gerät halt auch irgendwo weiss, wo wir sind. Also viele von den Sachen, wo dann effektiv die grössten Effekte haben, sind eigentlich nur kleine Details in dieser neuen Technologie, wo man nicht unbedingt sagt, das ist der Grund. Und ich kann mich erinnern, wo der Steve Jobs damals das iPhone in die Luft gehabt hat, zum sagen, da ist das neue Smartphone. Es hat praktisch dort überhaupt niemand an solche Modelle gedacht und ist fasziniert gewesen, von der Möglichkeit, dass das Ding auch GPS hat. Weil GPS haben wir ja schon lange. Das war nicht eine neue Technologie gewesen. Stimmt. Aber letztendlich ist es vor allem das GPS, das eigentlich dafür gesorgt hat, dass, dass die Smartphones dann auch so revolutionär geworden sind.
Und das lässt sich vergleichen, obwohl der Vergleich jetzt nicht ganz, also hinkt ein bisschen. Aber
also es lässt sich in dem Sinn vergleichen, dass du einfach nicht unbedingt weißt, wo genau Sachen werden entstehen, wo vielleicht jetzt einfach noch gar nicht wirklich absehbar sind. Also gewisse sehen es, aber wir schauen alle in die Richtung, sehen irgendwelche Roboter und Chatbots, aber die wirkliche grosse Revolution ist erst ganz langsam sich am Eröffnen mit einer Möglichkeit, die Technologie schon hat, aber wir haben uns noch nicht gross darüber Gedanken gemacht, was für Möglichkeiten sich überhaupt mit dem eröffnen.
Und darum hütest du dich mit klaren Ansagen, was in der Schweiz 2035, wie die wird aussehen?
Die Schweiz wird sicher im Großen und Ganzen gleich aussehen. Wie gesagt, die Technologien. Und das Spannende ist ja immer, die Technologien, die integrieren sich ja auch irgendwie mehr und mehr in unseren Alltag. Das ist ja auch eigentlich die Entwicklung von jeder Technologie. Du hast etwas, am Anfang ist es irgendeine Maschine oder irgendeine Software. Das ist noch recht irgendwie grob und ein bisschen, weißt nicht richtig. Und es sind vor allem noch Nerds, die es brauchen. Mit der Zeit wird das immer wie kleiner oder es integriert sich einfach besser und am Schluss ist es vielleicht völlig nicht mehr in deinem Gesichtsfeld. Es ist irgendwie in deiner Hosentasche oder es ist halt einfach Teil von jedem Computer. Aber du sagst nicht mehr, oh, look, Internet. Modem oder solche Sachen.
Es stimmt, einfach, es muss sich nicht mehr einwählen wie in den 90er Jahren.
Es ist völlig klar, du kaufst ein Gerät, das hat irgendwo eine Internet-Connection.
Ja, klar. Ja, logisch.
Früher, oder, du hast noch das Ding müssen kaufen und anschließen und es hat das Geräusch gemacht. Jede Technologie integriert sich immer wie mehr und verschwindet irgendwo durch das
auch
immer wie
und
mehr.
Und verschwindet auch, oder? Also genau. Ich habe das Gefühl, das Smartphone muss wahrscheinlich auch in dem Fall eine Übergangsphase sein.
Ist garantiert eine Übergangsphase.
Wir werden nicht immer unser Leben lang ein Smartphone, sondern irgendwann wird es einen Chip geben oder eine Brille oder was auch immer. Oder?
Genau,
was
also ich denke, du? Audio wahrscheinlich auch. Oder ich mache das heute schon sehr häufig. Ich finde es extrem angenehm, mit KI können zu reden. Weil es einfach viel schneller geht. Und das ist auch die natürliche Art und Weise, wie wir kommunizieren. Aber auch dort muss man sagen, okay, ich meine, die Art, oder auf das Keyboard mit Finger einzutatschen, das empfinden wir als normal, weil irgendjemand mal die Schreibmaschine erfunden hat. Aber es hat ja überhaupt keine menschliche Komponente. Unsere Finger sind nicht für das gemacht worden.
Das stimmt eigentlich. Und Reden wäre viel menschlicher.
Das Reden wäre viel menschlicher. Klar, da muss man sich dann überlegen, wie läuft das in einem Büro, wenn alle am Schwätzen sind. Aber ich denke, da wird auch KI wird uns wahrscheinlich sehr viel ändern, in der Art und Weise, wie wir mit den Maschinen interagieren. Und du hast ja das vorher auch angesprochen, mit das Internet wird verschwinden, aber das Internet wird zu einem grossen Teil verschwinden, aber nicht im Stil, weil alles fake ist, sondern weil ich einfach vieles dann direkt mit der KI machen kann. Weil ich einfach der KI kann sagen, hey, ich gehe übernächste Woche auf Dubai, ich suche so ein bisschen Hotel in diesem Bereich. Du weißt ja im Übrigen, was ich gerne habe und was ich nicht gerne habe. Und KI geht dann Zeugs nachschauen und sagt mir dann sofort in einer angenehmen Stimme, was im Moment so ein bisschen die Optionen sind. Als hätte ich einen Assistent, oder? Das wäre eigentlich genial. Ich habe einen Assistent, der mich mega gut kennt, der schon lange mit mir arbeitet und wo mir die Sachen machen kann. Dann muss ich gar nicht mehr an irgendeinen Desktop gehen von 1048 x 800 Pixel und auf irgendwelchen Knöpfen mit einer Maus rumdrücken, weil wirklich überhaupt nicht eine angenehme Art und Weise zu arbeiten ist. Aber wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass das normal ist.
Ja, gut. Jetzt drängen sich natürlich zwei Fragen auf, obwohl ich schon lange hätte wollen, Marcel, auch noch mit dir über deine Vergangenheit reden, aber gleich, das möchte ich jetzt mit dir auch kurz besprechen. Also einerseits ist die Frage, und das tut jetzt auch ein riesen Fass auf, aber die Menschlichkeit, würden wir denn die nicht vermissen? Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, aber das ist ja genau das, wo dann nachher die grosse Gefahr ist, dass wir nachher nicht mehr miteinander kommunizieren müssen, sondern wir reden eigentlich nur noch mit Maschinen. Es gibt ja jetzt schon die wahnsinnig interessanten Apps, wo man sich kann mit Robotern verlieben und heiraten und kommunizieren und die sind quasi das Echo von mir selber und bestätigen mich nur noch. Ist das etwas, wo du als Gefahr siehst oder wo du denkst, das ist jetzt genau so ein Missverständnis, wo wir im Moment haben?
Ja, also ich denke, man kann natürlich sagen, das ist wirklich etwas ganz Schreckliches, oder die Leute, die interagieren dann mit KI und entwickeln vielleicht auch gewisse Gefühle. Ja, das kann man. Und in der Tat, das wäre eigentlich auch ein bisschen komisch, wenn man Gefühle gegenüber in einer Maschine entwickeln würde. Wobei, ich kenne sehr viele Leute, die haben sehr starke Gefühle für ihr Auto oder für ihre Kaffeemaschine. Stimmt. Also ist ja auch nicht unbedingt etwas Neues. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, das kann natürlich auch riesige Chancen eröffnen, oder? Wenn vielleicht die Leute psychische Probleme haben und es ist halt niemand um und es sind ja auch viele Leute allein, kann das vielleicht auch gewisse Chancen eröffnen. Grundsätzlich glaube ich, das Bedürfnis vom Mensch an Zwischenmenschlichkeit ist riesig und ist schon immer riesig gewesen. Und ich glaube, an dem wird sich nichts ändern. Und je mehr etwas technologisiert und digitalisiert wird, desto mehr gehen ja die Leute dann auch wieder zurück zu den zwischenmenschlichen Geschichten. Die Musikindustrie ist ein super Beispiel. Die Musikindustrie ist total digitalisiert worden.
Ja.
Du kannst heute quasi sämtliche Musik praktisch jederzeit oder auf Knopfdruck haben, zu sehr günstigen Preisen. Früher musste man sehr viel Geld ausgeben für Schallplatten oder für CDs und so weiter. Was ist passiert? Weil Musik sowieso die ganze Zeit überall ist, gehen jetzt die Leute plötzlich an Konzerte, wie noch nie. Also das Konzertbusiness boomt, wie blöd. Weil die Leute halt sich sagen, gut, die Musik ist eh überall, aber der Moment, wo du eben mit 10'000 anderen in dem Saal bist und die Musik kommt, der ist einfach schon gewaltig und dann kannst du nicht einfach auf Knopfdruck abladen.
Das Erleben, das Emotionen das Erleben, fühlen.
Genau. Und ich glaube, das ist auch dort, oder? Das ist doch so eine klassische Entwicklung. Früher bist du ins Konzert gegangen, weil es hat gar keine andere Wahl gegeben. Dann ist Technologie gekommen, am Anfang eben noch sehr clunky, sehr grob, mit so grossen Maschinen und Schallplatten. Alles ist immer wie kleiner und kleiner und kleiner und smoother geworden und irgendwann mal ist es Streaming gewesen, wie heute. Und jetzt ist eigentlich, oder mehr geht eigentlich gar nicht mehr. Das ist das Ende im Prinzip von dieser Entwicklung. Und was ist passiert? Wir sind eigentlich wieder zurückgegangen. Wir gehen jetzt wieder an die Konzerte.
Ja.
Also ja. Irgendwo schließen sich dann auch die Kreise und ich glaube, man geht jetzt vielleicht halt einfach nicht zurück, weil man muss, sondern weil man halt einfach auch wieder will und man wieder mehr Geld ausgibt für das. Und notabene, oder? Das kreiert dann auch wieder neue Jobs, ist auch interessant.
Ja, genau. Eben so die menschlichen Jobs, die Jobs, wo man mit den Leuten interagiert, die werden immer wichtiger, würdest du sagen?
Also die genau, oder beziehungsweise, ich meine, oder an einem Konzert, viele, die jetzt in einem Konzertbusiness arbeiten, sind ja selber dann nicht mehr unbedingt Leute, die arbeiten dann doch mit Technik, aber es ist interessant, wie sich auch immer wieder neue Jobs entwickeln, von etwas, wo man eigentlich technisch lösen könnte, wie bei Musik, du musst nicht an ein Konzert gehen, du kannst Musik daheim hören, aber die Leute wollen das eben und deshalb tut sich dort auch ein ganz grosses ökonomisches, also ja, einen neuen Arbeitsmarkt auch auf. Und ich glaube, das werden wir auch in vielen Bereichen sehen. Du hast ja vorher gesagt, oder wie wird die Schweiz aussehen, wie wird die Welt aussehen. Ich glaube, wir werden gewisse Sachen machen, wo uns heute noch völlig unvorstellbar ist, dass man für das Geld ausgibt. Aber man wird es machen, weil das ist das, was die Leute wollen. Also ich kann jetzt nicht ein konkretes Beispiel geben, aber ich denke, es wird ähnlich sein wie die Tatsache, dass man wieder an ein Konzert virtuell gehen will.
Was ist dein Antrieb? Warum bist du so optimistisch, positiv eingestellt? Ist das, weil du mehr weißt, weil du dich sehr fest mit dem befasst hast? Oder ist das etwas, was dir liegt, optimistisch der Zukunft entgegenzuschauen? Weil das Bild, das du gerade malst von der Zukunft, ist sehr positiv und stimmt mich eigentlich relativ glücklich.
Ja, vielleicht ist das ein psychologischer Effekt. Ich muss es positiv sehen, weil es ist meine Art, das zu verarbeiten. Das habe ich mich natürlich auch immer wieder gefragt. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass ich immer positiv bin. Also eben, du hast vorher Corona angesprochen. Es ist ja nicht so, dass ich am Anfang auf die Bühne getreten bin und gesagt habe, alles ist super, was jetzt dann kommt. Ich glaube einfach, es gibt unterschiedliche Dynamiken. Ich habe das Gefühl, da würde mich deine Meinung interessieren, aber ich habe das Gefühl, es passiert etwas Neues auf der Welt, oder irgendeine neue Technologie. Jetzt, was passiert? Ja, wir sind Menschen, wir sind sehr kreativ. Wir probieren alle möglichen Wege aus mit dieser Technologie. Und logischerweise, viele Wege sind schlecht. Und über die wird dann auch berichtet aus den Dynamiken, die wir vorher darüber geredet haben. Und das bestätigt natürlich den Pessimist, sagt Gesäß, habe ich ja gesagt. Aber wir finden auch die wirklich positiven Wege. Und gesellschaftlich schaffen wir es immer wieder am Schluss, uns irgendwie zu sagen, komm, wir gehen den positiven Weg. Und am Schluss haben wir alles Negative auch probiert, aber wir haben es als Gesellschaft dann doch hauptsächlich den positiven Weg genommen. Dann kommt die nächste Technologie und das findet alles oder immer wieder statt. Also eigentlich hast du die ganze Zeit so kleine, hast du die ganze Zeit zeigt viel kurzfristig gegen runter und deshalb kannst du auch pessimist sein, weil du hast immer wieder Grund, pessimistisch zu sein. Aber wenn du ein bisschen vom Abstand nimmst und die langfristige Perspektive anschaust, siehst du die Kurve. Auch wenn die einzelnen Pfeile kurzfristig immer gegen runter zeigen, zeigt die langfristige immer gegen auf.
Ja, ja.
Und das ist die Perspektive, die ich in der Regel einnehme, weil ich sage, schau, es gibt keinen Zweifel, es wird sehr viele negative Effekte geben, auch von dieser Technologie. Wir werden das alles noch herausfinden. Ich bin überzeugt, wir sind genial, in den negativen Effekten herauszufinden. Aber mach nicht gerade Panik, mach nicht gerade irgendwie den Schluss, dass das deshalb bedeutet, dass wir jetzt alle rasant abgehen. Es ist ein normaler Prozess, der uns langfristig immer weiter raufbringt.
Das merkt man ja bei der persönlichen Lernkurve. Wenn ich mich neu mit weiterbilde, dann gehe ich und dann irgendwie meine, also ich merke es jetzt da, ich kann ein ganz konkretes Beispiel machen, wenn ich eine Radiosendung mache und nachher in einem sogenannten Aircheck die Radiosendung kritisiert wird und die Leute sagen, was nicht so gut ist und ich am nächsten Tag alles möglichst gut machen will, dann werde ich automatisch schlechter und habe dann einen kleinen pessimistischen Einschlag und finde, ich bin nur schlechter geworden als vorher. Aber längerfristig hilft mir das Feedback, um irgendwie besser zu werden. Oder? Also wir haben immer so einen Lernkurve, genau, wo zuerst kurz runtergeht und dann wieder rauf. Das ist ja genau eigentlich das, wo...
Und jeder Lerneffekt ist auch so. Jeder und jede, wo das Instrument gelernt hat, weiss, der Grossteil von der Zeit, wo du an einem Instrument hockst, machst du alles falsch.
Das hast ja du erlebt, oder? Du bist...
Und ich erlebe es heute noch jeden Tag, oder? Der Grossteil, wenn ich am Klavier hocke und etwas spiele, mache ich einen Fehler. Aber ich als Pianist, oder, wird doch über die Zeit immer wie besser.
Eben, du bist ein Pianist, du bist mal die Vorband gewesen, für den Lenny Kravitz habe ich irgendwo aufgeschnappt.
Genau, also nicht ich allein, aber ja,
mit deiner Band, ja. Und der positive Vibe hast du, glaube ich, aus dem Silicon Valley mitgenommen. Also, wenn wir ganz kurz eintauchen in deine Geschichte, du bist in Basel aufgewachsen, dein Vater war Polizist, deine Mama war Verkäuferin. Was hat dich zu der Biologie geführt?
Ja, also ich bin ein furchtbar uninteressierter Schüler gewesen. Also, mich hat nichts interessiert. Oder zumindest nichts, was damals auf dem Menü war von so einer Schule in den 80er Jahren, ja. frühen 90er. Informatik hat es im Großen und Ganzen nicht gegeben und es ist auch das, was so ein bisschen angeboten wurde, furchtbar langweilig gewesen. Es ist einfach, ich habe nichts interessant gefunden und gleichzeitig hat mich Musik sehr berührt und deshalb war das so ein bisschen mein Ding in meiner Jugend, Musik. Und irgendwann mal war ich dann halt das Gym fertig und eben völlig unmotiviert und ziellos. Und ich dann dachte, okay, ich gehe an die Uni. Aber keine Ahnung, was ich will studieren. Immer sehr neidisch gesehen von Freunden, die gesagt haben, ich kann schon mit 3 wollen irgendwie das und das machen. Gesagt, mit 3 ich glaube überhaupt nicht wollen machen, irgendwie schlafen, spielen. und am Schluss habe ich mir ganz viele Sachen angeschaut und alles, für alles habe ich irgendwie Gründe gefunden, wieso es mich nicht interessiert. Und am Schluss ist irgendwie auf die Biologie übrig geblieben und ich habe gesagt, komm, also ich meine, ich bin ja gerne, sehr gerne in der Natur. Teil meiner Familie ist auch eher aus dem Berner Oberland, von Mutterseite, und ich bin immer gerne in den Bergen gewesen. Und ja gut, das ist vielleicht noch studierenswert, die Biologie. Und erst dann eigentlich im Studium relativ spät mal an einen Professor herangeraten, wo einfach mit einer gewissen Thematik, ohne jetzt gross in Details gehen, einfach mich abholen und seitdem habe ich meinen Weg gefunden und heute habe ich das gegenteilige Problem. Heute finde ich alles mega spannend und ich muss mir immer extrem zusammenreißen und sagen, okay, nein, die Tür mache ich nicht auf, die mache ich auch nicht auf. Aber bei mir ist es ein bisschen Spotzünder.
Fällt es schwer, Nein zu sagen?
Sehr, weil einfach eben, welches Thema ist nicht interessant? Ich könnte heute wirklich kein Fachgebiet sagen oder ein Thema, das nicht wahnsinnig interessant ist.
Das Wissen, interdisziplinär, dass du immer kannst auch Parallelen ziehen.
Ja, vielleicht ist es das. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich finde einfach heute alles interessant. Und das ist nicht etwas, was Silicon Valley mir gezeigt hat. Ich glaube, ich habe das schon vorher ein bisschen entwickelt gehabt. Dort habe ich mich einfach angezogen gefühlt, weil die haben so eine Can-Do-Attitüde gehabt. Also einfach so die Einstellung von, komm, nicht ewig darüber diskutieren, einfach auch mal machen und probieren. Die hat mir einfach sehr zugesprochen.
Eben, das hast du mal erzählt, das ist mir so hängen geblieben, wo du in einem anderen Interview gesagt hast, du hast unter anderem in Stanford studiert und hast das Silicon Valley eben von innen gesehen. Es nimmt mich ein Wunder, wie das dort so abläuft. Aber was mir so hängen geblieben ist, dass du gesagt hast, die haben so eine Mentalität, da wird die Welt verändert. Und wenn du schon nur mit dieser Mentalität dort schaffst, dann kannst du wirklich auch etwas bewirken. Und das ist so ein bisschen der grosse Unterschied wahrscheinlich zu uns in der Schweiz.
Genau, wir haben das nicht. Also, und die, die es haben, oder, die werden natürlich dann von ihrem Umfeld relativ schnell, wir sind ja auch zu einem gewissen Teil manchmal ein Land von Bedenkenträger, oder?
Ja.
Wo, wenn du sagst, hey, ich habe die Idee, sehr schön, dann hörst du mal 10 Gründe, wie es eher nicht geht.
Aha.
Das ist ein anderes Extrem. In Amerika wäre es vielleicht nützlich, wenn ab und zu mal jemand würde sagen, wieso das vielleicht nicht geht. Das ist halt das andere Extrem. Und ich glaube, also ich habe am Schluss für mich gefunden, ich fühle mich im Wohlsten irgendwo in der Mitte. Und bin unter anderem auch einfach in die Schweiz zurückgekommen, weil ich halt vieles gesehen habe in Amerika, was für mich nicht funktioniert hat. Und wenn ich gesagt habe, okay, ich gehe zurück auf Europa, wo vieles für mich funktioniert, aber ich versuche, ein bisschen den amerikanischen Geist in meinem Kopf weiterzutragen. Und einfach die Attitüde und kommen wir probieren es und kommen wir es machen, es auch gegen raus auszuleben, dass das dann das halt auch vielleicht mein Umfeld ein bisschen inspiriert.
Und wie klingt das?
Ja, ich glaube, das klingt mir nicht schlecht, aber ich meine, grundsätzlich bist du dort in einem Umfeld, wo halt wirklich jeder irgendwie versucht, die Welt zu verändern. Es ist nicht immer klar, ob es fürs Bessere ist, aber sie versuchen es halt und das ist halt dann auch sehr ansteckend. Du kannst nicht mit etwas kommen, das nicht zumindest immer im Ansatz irgendwo den Kern hat von der Weltveränderung, weil das interessiert die Leute einfach nicht. Und gleichzeitig da, wenn du es machst und sagst, ich habe eine Vision, dann kommt irgendwie sofort der Schenkelklopfer, so, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. und das sind halt so die Umfelder, die einem schon sehr stark beeinflussen und ich glaube sehr stark an die Theorie, dass man halt so wird, wie sein Umfeld, sagt immer so, wie sie die besten, also die Leute, man soll mal aufzählen, was sind die 5 Leute, wo man sich am meisten mit ihnen umgeht. Man wird eigentlich so wie die Leute. Oder? Und deshalb, ich versuche mir halt einfach natürlich auch immer wieder mit Leuten eben umzugehen, wo mich herausfordern oder Sachen anders machen.
Wie möchtest du die Welt verändern?
Also ich fände es lässig und die Leute würden mehr Lust an der Zukunft hätten. Das wäre etwas, was für mich sehr wichtig wäre. Weil ich glaube ja, wir sind ja durchaus aus Land, wenn man es nämlich mal so ein bisschen auch wieder mit Distanz anschaut, wir sind ja eigentlich ein hochgradig innovatives Land. Also irgendetwas ist ja auch wahnsinnig speziell. Wir sind auch auf vielen Innovationsranglisten ja wirklich auch immer zuoberst. Wie ist es denn möglich, dass wir gleichzeitig irgendwie gegen aussen so den Rahmen gehen von in der Schweiz, sagen alle nur Nein zu allem. Also irgendwo jetzt so eine interessante Dynamik, die ich noch nicht ganz im Detail verstand. Aber also mir ist einfach mal wichtig, überhaupt eben auch zu teilen und zu sagen, hey, seht doch das mal von dieser Seite. Und dann, ich persönlich bin im Moment sehr stark im Gebiet von der Ernährung unterwegs. Und ich glaube, dass KI sehr viel kann verändern kann. Mhm. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert.
Also wo kann verändern, dass wir...
Die Art und Weise, wie wir uns ernähren.
Ja.
Das ist etwas, also einfach die persönliche Gesundheit, die Idee davon, KI auch zu einem gewissen Grad, das wird jetzt vielleicht viele Hörerinnen und Hörer schockieren, aber dass man der KI auch eine gewisse, also einer vertrauten KI natürlich eine gewisse Kompetenz gibt, Gesundheitsentscheidungen für mich zu treffen. Oder das ist etwas, was mich das als Thema sehr fasziniert. Weil mich fasziniert es einfach immer wie mehr, zu realisieren, wie unser Hirn grundsätzlich wahnsinnig gegen uns schafft. Aha. Das ist eines der faszinierendsten Themen im Moment. Oder und ich jetzt kann bald dann wieder mal das Schauspiel miterleben, Anfang Januar, wenn sich wieder die Hälfte von der Bevölkerung neue Vorsätze nimmt und nach einem halben Monat irgendwie findet, ihnen fehlt leider der Wille oder sie können es halt doch nicht. Dabei ist es einfach unser eigenes Hirn, das wirklich dort gegen uns schafft. Und wie da KI vielleicht auch uns ein bisschen wieder können, auf eine positive Art und Weise austricksen, ja, dass wir eben doch auf dem Pfad können bleiben, das finde ich ein mega spannendes Thema.
Das ist spannend und gleichzeitig stellt sich natürlich bei mir eine Frage, dann kommt immer der Schweizer, wo sagt, ja, was ist denn mit diesen Daten?
Genau.
Und vielleicht ohne die Pandora-Büchse jetzt komplett aufzutun, weil wir sind schon langsam in der Schlusskurve, aber wie stehst du zu dem? Oder du sagst jetzt, das wäre doch noch spannend, dass du mir die künstliche Intelligenz meinen Menüplan kann zusammenstellen kann und vielleicht sogar für meinen Kühlschrank einkaufen, oder? Solche Ideen gibt es ja auch schon. Und das ist ja das eine, das sind meine persönlichen Daten. Und gleichzeitig haben wir jetzt momentan eine Situation, immer noch, wir stehen an dem Strand, das Wasser kommt und wir fangen langsam an, die KI zu speisen. Und ich weiss das von Leuten, die mir das hinter vorgehaltener Hand erzählen, sagen, ja, unsere Firma hat so eine Policy, wir dürfen es nicht brauchen, aber wir tun halt gleich zwei, drei Sachen mit der künstlichen Intelligenz, mal eben mit ChatGPT mal reinspeisen, genau, mal schauen, wenn sowas zurückkommt und so. Also momentan sind wir so in einer Situation, wo eigentlich mega viele Daten reingespült werden, obwohl man noch gar nicht die richtige Regulierung hat. Und Regulierung ist wahrscheinlich auch das falsche Wort, aber wie stehst du zu dem?
Ja, also das ist effektiv eben die sogenannte Schatten-KI, also eigentlich KI, die gebraucht wird, aber wo sich viele Betriebe oder Institutionen gar nicht bewusst sind.
Schatten-KI.
Auch im Parlament unter anderem. Ich habe gerade gelesen. Einfach, ich glaube, dort muss man sich natürlich schon ein bisschen Gedanken machen. Man ist ja früher auch ein bisschen vorsichtig gesehen, was man googelt, weil man sagt, irgendwie weiss ja Google denn das doch. Und dann sind auch die ganzen Skandale gekommen, mit Facebook und so weiter, wo man dann schon gemerkt hat, hey, Moment mal, die Daten, ja, die werden vielleicht auch auf eine Art und Weise gebraucht, wenn ich das nicht unbedingt will.
Aha.
Und jetzt kommt die KI und man denkt, wow, ich ist super, ich kann mit dieser KI über alles reden, auch über meine Probleme. Einfach nicht ganz vergessen, dass man dann das halt doch irgendwo an eine Firma schickt, wo nicht unbedingt klar ist, was mit diesen Daten passiert. Und deshalb eben sich auch vielleicht überlegen, okay, gibt es KI, wo die Daten eben, oder Firmen, wo man weiss, gibt es vielleicht einen verantwortungsvolleren Umgang mit KI, eben zum Beispiel Proton.
Eben die Schweizer Lösung.
Das ist zum Beispiel eins. Oder ich meine, es gibt ja auch immer wie mehr KI, wo man dann auch auf seinem eigenen Computer kann laufen lassen.
Ja.
Das sind jetzt zwar noch kleine Modelle, aber die werden ja auch immer wie besser. Und ich denke, eines Tages wird es sicher auch viele Möglichkeiten geben, mit einer KI zu interagieren, wo wirklich auf einem seinem Handy oder seinem Computer existiert, aber nicht im Internet. Und das wird dann natürlich auch viele Probleme lösen. Aber ja, also vorsichtig bleiben. Aber ich glaube, auch dort wird es hoffentlich bald auch technologische Lösungen geben.
Hm. Das Buch, das du geschrieben hast, hast du dir ganz persönlich deinen Kindern gewidmet, deinen beiden, und schreibst, was man euch auch immer sagt, die besten Zeiten kommen noch. Lasst es euch nie anders einreden.
Genau.
Heisst das wirklich, dass es immer besser wird?
Ich glaube es. Also ich glaube, das ist wirklich eben so das Bild von dieser Kurve, die eigentlich grundsätzlich immer gegen oben zeigt, aber doch einfach kurzfristig in allen Richtungen immer gegen oben. Und man kann sich eben dann einreden lassen, dass eigentlich alles immer schlechter wird.
Und früher war alles besser gewesen.
Und früher war sowieso alles besser gewesen. Aber die Realität ist eigentlich genau umgekehrt. Dass früher eigentlich alles schlechter gewesen ist. Sehr häufig. Und dass es heute eigentlich in vielen Bereichen wirklich mega gut ist und unsere Vorfahren eigentlich davon wieder träumen. Und wir können ja stolz auf das sein, was sie eigentlich für uns erreicht haben. In was für eine Welt, dass sie uns ja letztendlich auch treiben hat. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn man von diesen Generationen redet, die irgendwie die Welt kaputt gemacht haben. Das Gegenteil ist passiert, oder? Die Leute, die haben eigentlich die Welt gebaut, in der wir heute leben. Ich habe mit sehr guter, also mit einem guten Gewissen, kann ich sagen, ich bin wahrscheinlich garantiert 80 Jahre alt, vielleicht sogar 100, oder? Das, ich habe Freiheiten, die man sich früher hätte können erträumen. Ich habe heute eigentlich wirklich ein Leben leben, wo vor 100 Jahren nicht einmal ein König hätte können leben. Und das, oder, das sind Errungenschaften, die diese Generationen geschafft haben. Und für das bin ich extrem dankbar. Wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie die Hand vor die Augen zu tun und zu sagen, es gibt keine Probleme. Es gibt auch heute Probleme. Und die soll man auch lösen. Aber grundsätzlich geht es laufend eigentlich nur bergauf, langfristig.
Marcel Salaté, danke vielmals für das inspirierende Gespräch. Schön, habt ihr mitgelassen. Schön, sind ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr habt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Widmer Aid, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.